dass wir gemeinsam Gottes Wort lesen dürfen. Und ihr wisst ja, dass ich immer sehr viel Wert darauf lege, dass wir mitdenken und beten. Und auch als Reinhard über das Geringe gesprochen hat, dass Gott groß machen kann, dass er durch die Schwachen wirksam wird, wie die Schwester es gebetet hat, muss ich sagen, ich bin jetzt mit 24 habe ich meinen ersten Predigt gehalten, das war in Ghana, in Afrika, in Westafrika. Und das sind jetzt mittlerweile, habe ich überlegt, knapp 35 Jahre. Und dennoch, wenn ich hier vorne stehe, ist das immer noch eine Herausforderung. Es ist nie leichter geworden. Und das ist auch gut so. Weil das wirft einen immer auf Jesus. Und er ist derjenige, der wirken möchte. Und er möchte reden zu uns und nicht ich. Und wer bin ich oder wer sind wir, dass wir das Wort Gottes nehmen und auslegen? Es ist einfach Gottes Wort. Und es ist gewaltig, es ist größer als wir. Und was können wir schon dazu geben? Und deswegen führt uns das immer dahin, dass wir merken, wie schwach wir eigentlich sind und wie sehr wir Jesus brauchen. Ist das richtig? Ja, ich hoffe, dass wir das auch so im Alltag erleben, dass wir den Tag so beginnen und sagen, Herr, ich brauche dich heute für diesen Tag. Ich brauche deine Kraft, deine Weisheit, deine Leuchtkraft. All das, was das Leben als Christen ausmacht, das brauchen wir. Und Jesus möchte uns das schenken. Er möchte es sein für uns. Er möchte nicht nur Freude uns schenken, er möchte unsere Freude sein. Das ist das Ziel. Und wir sind im Johannesevangelium. Und ihr wisst ja noch die Grundbotschaft des Johannesevangeliums. Was liegt Johannes wirklich am Herzen? Was war sein Ziel mit diesem Evangelium? Johannes 20, Vers 31, da steht das.
Dass die Menschen erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und wer an ihn glaubt, das Leben in ihm hat.
Genau, also zwei wesentliche Punkte. Jesus erkennen, wer er ist, der Sohn Gottes, und dass wir durch Glauben Leben haben in seinem Namen. Ja? Also diese zwei Grundgedanken finden wir im Johannesevangelium. Jesus als der Sohn Gottes, erkennen, glauben, vertrauen und dass wir, wenn wir das tun, wir Leben haben. Das heißt, dass wir eigentlich tot sind, obwohl wir leben. Ja, das setzt das voraus. Wir sind geistlich tot, wir brauchen eine Wiedergeburt, ein neues Leben, das aus Gott kommt und das fehlt uns. Und dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Und heute unser Text in Johannes 8, wollen wir lesen. Johannes 8, ab Vers 12, ein sehr bekannter Vers, und wir lesen ruhig einen etwas längeren Text, und ich werde das so ein bisschen zusammenfassen, worum es geht, aber wir lesen von Johannes Kapitel 8, Vers 12 bis Vers 30. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ihr richtet niemand, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe, und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden, will er sich selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen? Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten und ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch eben sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Lass uns noch mal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Es ist sehr komplex und sehr inhaltsreich. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, das zu verstehen, worum es hier geht, was die Grundbotschaft ist, was dein Herzensanliegen ist, auch in diesem Text. Hilf uns dabei und segne du uns dabei. In Jesu Namen. Amen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das letzte Mal, da haben wir Kapitel 8, 1 bis 11 betrachtet und da hatte ich gesagt, dass es so ein Einschub ist. Und jetzt spürt ihr auch, wenn ihr genau hinschaut, denn wir sind immer noch im Tempel, Jesus ist immer noch im Tempel und es ist Laubhüttenfest. Das geht für eine Woche, wird da gefeiert. Das ist die Erinnerung, dass das Volk Israel ausgeführt worden ist ins verheißene Land, raus aus Ägypten in das verheißene Land. Und das wird im Laubhüttenfest gefeiert. Und Jesus war mittendrin. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo Jesus 6 Monate vor seiner Kreuzigung steht. Das ist das letzte Mal, dass er das Laubhüttenfest feiert. Und wir haben gesagt, dass Kapitel 8, 1 bis 11 so ein Einschub ist, der im Urtext in den ältesten Manuskripten nicht vorhanden war. Der wurde später hinzugefügt. Und einer der Gründe, warum man das vermutet und annimmt, dass das da hineingepflanzt worden ist, dass wir in Vers 12 wieder dahin kommen, wo Jesus aufgehört hat, in Kapitel 7, Vers 52, denn er war immer noch im Tempel. Und deswegen geht man davon aus, dass hier auch dieser Text ursprünglich dort nicht zu finden war. Aber das will ich jetzt nicht wiederholen. Wir wollen uns die Grundbotschaft erstmal heraussuchen aus diesem Text, den wir gelesen haben. Der war ja recht viele Verse. Was denkt ihr, was können wir hier in diesem Text sehen? Was ist hier die Grundaussage? Und als ich hier so mit dem Fahrrad hergefahren bin, habe ich darüber nochmal nachgedacht. Das ist mal gut, Fahrradfahren und nachdenken. Das ist eine gute Sache. Da ist man in Bewegung und man kann seine Gedanken walten lassen. Und mir ist etwas aufgefallen. Es gibt einen Satz, den Jesus in unserem Text 3-mal wiederholt. Wisst ihr welchen? Wir würden jetzt vielleicht denken, erstmal der Zentralgedanke ist der Vers 12, klar. Der ist auch sehr bekannt und da werden wir auch einige Zeit dran verbringen, weil er die Lösung ist für all das, was unser Problem ist. Aber Jesus sagt etwas sehr Erschreckendes zu den Obersten, den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu den Leuten in dem Tempel. Das lesen wir im Vers 21. Am Ende, da sagt Jesus, und nun sprach Jesus wiederum zu ihm, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen. Und jetzt kommt ein sehr erschreckender Satz. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Bah! Der sitzt, als er das denen sagte. Und er sagt es nicht nur einmal, er sagt es 3-mal. Also im Vers, wo haben wir das? Im Vers 24. Sagt Jesus das nochmal, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, und hier haben wir wieder die Grundbotschaft des Johannesevangeliums, wenn ihr nicht glaubt an diesen Jesus, den Sohn Gottes, Mensch geworden, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Und ich habe so drüber nachgedacht, hier ist Jesus, der Sohn Gottes, redet zu den Menschen, die Schriften kannten, das Alte Testament, die auch die ganzen Prophetien kannten über den kommenden Messias. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet in euren Sünden sterben. Und die Antwort auf ihr Problem steht direkt vor ihnen. Sie stehen Auge in Auge mit der Antwort der Lösung des Problems, dass sie nicht in ihren Sünden sterben müssen. Und das war Jesus. Sie waren so dicht dran, physisch, und doch so meilenweit entfernt von der Wahrheit. Und das ist erschreckend. Ist es nicht? Es gibt nichts Schlimmeres für einen Menschen, ohne Jesus in die Ewigkeit zu gehen. Ist das richtig? Und hier stehen die Leute im Tempel und feiern Gott und die Herausführung aus Ägypten, was ja ein Bild dafür ist. Aus der Sklaverei der Sünde hat Gott, will Gott die Menschen herausführen in ein verheißenes Land, in die Beziehung mit Gott. Sie feiern das. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet in euren Sünden sterben. Und sie stehen vor der Antwort, die Lösung steht direkt vor ihnen. Und sie sehen es nicht. Das ist erschreckend. Und ich glaube, das ist die Grundbotschaft dieses Abschnittes. Wir können manchmal so dicht dran sein und doch so weit weg. Die Antwort mag direkt vor uns stehen und wir rennen voll dran vorbei. Es ist erschreckend. Es zeigt aber auch, wie blind der Mensch ist zur Wahrheit. Er kann sie direkt vor Augen sehen und doch nicht sehen. Und da kommen wir wieder zu dem, ja? Wir sind unser Grundproblem, das Grundproblem des Menschen ist, er sieht es nicht. Er kann es aus sich heraus nicht sehen. Wir sind blind. Wir sind blind. Aber auf der anderen Seite, und da sehen wir jetzt die andere Seite, Jesus ringt um die Menschen. Er will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Das können wir nachlesen. Gott möchte nicht, dass der Mensch verloren geht. Er möchte jeden retten. Das ist Gottes Anliegen, Gottes Herzensanliegen. Und das ist auch das Anliegen des Herrn Jesus. Und er ringt mit den Menschen dort in diesem Gespräch. Und wir sehen das gleich, wie er ringt, auch wie er versucht, sie zu erreichen. Aber sie wollen nicht. Und das ist, glaube ich, hier das Dramatische in diesem Abschnitt. Es gibt Menschen, die sind vielleicht ignorant. Sie haben das noch nicht verstanden oder sie haben es noch nie gehört, wie auch immer. Aber hier sind Menschen, die alles wussten und doch bewusst ablehnten. Das ist dramatisch. Und Jesus ringt mit diesen Menschen. Er ringt. Und er leitet das Ganze ein. Und das Schöne ist ja, wisst ihr, der Herr Jesus, der hat nie ein Blatt vom Mund genommen. Ich will es mal so in so einer Redewendung sagen. Ja? Er hat immer die Sachen gerade ausgesprochen. Nicht um heißen Brei. Ja? Weil das hilft dem Menschen. Die Wahrheit macht uns frei. Und die Wahrheit ist manchmal hart. Aber Jesus hat denen auch ganz klar gesagt, wo es lang geht und was er von ihnen erwartet. Und das ist auch eine Zeit, in der wir heute leben, wo wir herausgefordert werden als Gemeinde, als Christen, auch Stellung zu beziehen, auch zu Themen. Ja, wo wir auch Kante zeigen müssen und sagen müssen, das geht nicht, da können wir nicht mit einhergehen. Aber Jesus, wir wollen uns erstmal den Vers 12 jetzt anschauen, weil der ist so gewaltig, da könnte man Stunden drüber predigen, über diesen Vers. Nun redete Jesus wieder zu ihnen, also er redet hier zu den Tempeln, im Tempel zu den Leuten, den Schriftgelehrten, alle, die dort versammeln, man kann da von 10.000, 20.000 Menschen sprechen, ja, in dem Vorhof war das, beim Opferkasten haben wir gelesen. Es war ein großer Vorhof, wo viele Menschen waren. Und da redete Jesus zu den Menschen. Und er sagt Folgendes, ich bin das Licht der Welt. Hier haben wir das zweite Mal die Aussage, was war das erste Mal, wo Jesus in Johannes 6 war das, glaube ich, was haben wir da gelesen, was sagt er als erstes, wann kam das erste Mal das Ich Bin? Das Brot des Lebens. Ja, da ging es um die Speisung. Ich bin das Brot des Lebens. Und hier kommt nun die zweite und wir finden in Johannes Evangelium ja 7-mal die Aussage Ich Bin. Die kommt natürlich häufiger vor, aber in Bezug auf eine bestimmte Sache. Zum Beispiel, ich bin der wahre Weinstock, das ist der letzte, Johannes 15. Und hier sagt Jesus jetzt, ich bin das Licht der Welt. Und wir haben gesagt, wenn Jesus sagt, ich bin, was meint er damit? Warum haben sich die Leute darüber aufgeregt? Was meint ihr?
Klingt absolut.
Er sagt zum Beispiel, das Licht. Er sagt nicht, ich bin ein Licht. Ihr könnt wählen. Er sagt, ich bin das Licht. Das einzige Licht. Aber warum dieses Ich Bin? Wo kommt das her? Wer darf, für wen steht dieses Ich Bin? Der Ich Bin.
Ha?
Ja, ich bin der Ich Bin. Yahweh. Ja, wo kommt das her? Aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Ja, wo Mose zu Gott sagt, wenn ich da zum König gehe, was soll ich sagen, wie du heißt? Dann sagt Gott, ich bin der Ich Bin. Das ist mein Name. Und Jesus hat die Kühnheit, das für sich in Anspruch zu nehmen. Die wussten genau, als er sagt, ich bin, was hier gemeint ist. Deswegen die Reaktion. Wer bist du denn? Wer ist denn dein Vater? Wie kannst du dir anmaßen, dich selbst zu Gott zu machen, den Namen Gottes zu benutzen? Deswegen so heftig die Reaktion. Also er sagt, ich bin das Licht der Welt. Auch hier, das Licht. Was bedeutet das Licht? Hä? Wofür spricht das? Ja, Licht spricht für Helligkeit. Wenn die Sonne scheint, was machen wir da meistens? Wir freuen uns drüber, ne? Wenn es grau ist, dann es drückt so ein bisschen aufs Gemüt. Ja, das Licht macht offenbar. Aber in der Bibel, wofür steht das Licht in der Bibel? Wahrheit. Leben. Was hat's? Vertreibt Finsternis. Licht, da wo Licht, haben wir heute schon gehört, da wo Licht in einen Raum kommt, da muss die Finsternis fliehen. Aber Licht steht auch alttestamentlich für Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Psalm 27, Vers 1. Ja, der Herr, also im Alten Testament, wir sprechen ja im Kontext vom Alten Testament, die Israeliten, die wussten genau, wenn Jesus sagt, ich bin, einmal der Name Gottes, das Licht der Welt, dann hat er sich mit Gott sozusagen identifiziert, denn im Alten Testament wird Gott sehr oft bezeichnet als das Licht. Und Gott sprach, es werde Licht. Und da gibt es viele Verse, ich nehme mich mal in eins hinein, in Jesaja, Kapitel 60. Es gibt ganz viele Verse über Gott als das Licht. Aber hier wird von der letzten Zeit gesprochen, so von dem Ende. Und da heißt es folgendermaßen in Jesaja 60, Vers 19. Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Ja? Gott ist ein Gott des Lichtes, der Herrlichkeit, des Lebens, der Reinheit, Heiligkeit. All das beinhaltet dieser Begriff Licht. Und dann heißt es weiter in Vers 20, deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Oder denken wir im Neuen Testament an 1. Timotheus 6, kennen wir auch die Stelle, Vers 16. Da heißt es, ich lese mal von Vers 15, welche zu seiner Zeit zeigen, wird der glückselig und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Hier spricht es von seiner Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit. Gott wohnt in einem Licht, das kein Mensch sehen kann. Du und ich, wir haben da keinen Zutritt. Warum nicht? Weil es bei uns finster ist. Ganz einfach. Da hat keiner Zugang. Denn kein Mensch, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, also wir sehen hier das Licht im Alten und sogar auch im Neuen Testament immer in Verbindung steht mit Gott. Und hier sagt Jesus jetzt Folgendes, ich bin das Licht der Welt. Jetzt merken wir, was das alles beinhaltete und warum die Leute so allergisch darauf reagiert haben. Wie kann ein Mensch sagen, ich bin das Licht der Welt? Und wir haben gesagt, dass die Antwort für das Problem des Menschen und auch damals die Leute, mit denen Jesus hier physisch sozusagen in Kontakt getreten war, dass die Antwort direkt für ihre Not, für ihre Dunkelheit vor ihnen stand. Und sie haben es nicht gesehen. Johannes 1 heißt es, er kam in sein Eigentum. Und da sollte man auch meinen, sie nahmen ihn freundlich auf. Wie geht es denn da weiter in dem Vers? Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Licht, haben wir auch schon gesagt, steht auch für Leben. Das können wir lesen, auch in unserem Vers natürlich, aber auch in 1. Johannes 1, Vers 4, da heißt es, in ihm, also da wird von Jesus als das lebendige Wort gesprochen, das war bei Gott und ist Gott. Und dann heißt es in Vers 4, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Mensch. Willst du leben, brauchst du Jesus. Ohne Jesus sind wir tot. Und wir werden sterben in unseren Sünden. Das ist die Botschaft. Das ist das Evangelium. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wie kommt das Licht, das ist jetzt eine interessante Aussage hier, wie kommt das Licht zu mir in mein Leben? Wie kann mein Leben Licht werden, hell werden? Wie kann ich vom Tod zum Leben übergehen? Und da haben wir gesagt, dass ein Begriff in der Bibel sehr oft benutzt wird. Über 90 Mal, könnt ihr euch erinnern? Welches Wort kommt in dem Johannesevangelium über 90 Mal vor? Habe ich gesagt. Haben wir wieder vergessen, ne? Ja. Glauben. Ja, wie kommt der Herr Jesus, wie kann es Licht werden in meinem Leben, indem ich glaube, indem ich Gott vertraue, indem ich Jesus mein Leben anvertraue? Aber interessanterweise wird hier ein anderer Begriff benutzt. Und das führt uns dahin, dass dieser Glaube auch sich im Johannesevangelium selbst definiert oder auch unterschiedlich zeigt. Und hier heißt es, wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Interessant, dass die Bibel uns hier einen anderen Begriff, und er sagt hier nicht, dass wer an mich glaubt, der wird Leben haben, der wird das Licht des Lebens haben. Könnte man auch sagen. Und es ist auch richtig. Aber interessant ist, dass in der Bibel Glaube immer auch definiert mit einem aktiven Handeln. Es ist nichts Passives. Sondern Glaube heißt in der Bibel, es verändert mein Leben. Es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das ist aktiver Glaube. Es reicht nicht nur für Wahrhalten einer Wahrheit. Also ich halte es für richtig, dass Jesus Gottes Sohn ist. Habe ich nichts dagegen. Aber ich lebe mein eigenes Leben. Ich halte das für wahr, aber ich lebe trotzdem mein eigenes Leben. Dann hilft dir dieser Glaube nicht. Der Glaube der Bibel ist ein aktiver Glaube. Es ist ein Glaube, der uns herausfordert, Jesus nachzufolgen. Er will König sein. Haben wir heute Morgen auch schon gehört. Er will der König sein. Der Herrscher, der Boss in deinem Leben. Und er möchte, dass wir ihm jetzt nachfolgen. Vorher sind wir in der Finsternis gewandelt, wie es hier beschrieben wird. Und jetzt, wenn du Jesus nachfolgst, fängst du an, im Licht zu wandeln. Das ist das Evangelium. Und wir haben heute schon gehört, auch von so kaputten Menschen, die wirklich Gewaltiges erlebt haben. Viele von denen, die da in der Zeitschrift sind, Ausweg, die kenne ich auch persönlich und habe persönlich von ihnen die Geschichte gehört, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und das ist gewaltig. Dass Jesus Menschen, die wirklich so kaputt sind und so weit weg sind vom Leben, dass Jesus die erreichen kann und ein komplett neues Leben schenken kann. Das ist gewaltig. Ich habe mal eine Zeit lang auch in der Gefährdetenhilfe gearbeitet, Scheideweg in Bad Eisen. Und da hatten die regelmäßig so Teestubenstunden, also so abends, am Sonntagabend hatten die so eine besondere Stunde, so eine offene Runde, wo jeder kommen konnte. Und die Jungs, das sind alles Leute, die aus dem Knast kommen, Schwerverbrecher, die dann in so Wohngemeinschaft, christliche Wohngemeinschaft aufleben und da wieder anfangen, neu kennenzulernen, was es heißt zu leben. Und viele von denen werden auch gläubig. Und für mich war das immer ein ganz großes Geschenk, wenn ich dann da Andachten halten durfte. Und wir haben vorher dann gesungen. Und dann haben die ein Lieblingslied gehabt: Ich bin nicht mehr so, wie ich war, seitdem ich weiß von Golgatha. Wenn die das gesungen haben und ich saß dann lauter Schwerverbrecher neben mir und um mich herum und die haben gesagt, ich bin nicht mehr so, wie ich war, seitdem ich weiß von Golgatha. Da habe ich immer Gänsehaut gekriegt. Ja? Das sind Leute, die saßen 10, 15 Jahre im Knast. Und jetzt singen sie von Jesus. Pah! Das ist gewaltig. Und wisst ihr, immer ein kleiner Abschweifer. Bewegt mich. Ich habe mich jetzt mit Paulus in letzter Zeit oft bewegt und der Paulus gibt mir so viele Hoffnung, weil Paulus sagt im Timotheus, ich lese euch das mal vor, wenn wir jetzt gerade so darüber staunen, was der Jesus tun kann im Leben eines Menschen, wisst ihr, der Paulus, der hat das ja auch erlebt, diese verändernde Kraft. Das war ein Christenverfolger. Der hat die Leute getötet, der hat die in den Knast geworfen. Ja? Und wisst ihr, wie er von sich selber redet, als er von seiner Bekehrung redet? Da heißt es glaubwürdig, 1. Timotheus 1, 15, glaubwürdig ist das Wort in aller Name wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Ja? Aber da bleibt er nicht. Von denen ich der Größte bin. Also Jesus hat schon den größten Sünder gerettet, dann kann er auch dich retten. Keiner ist weit genug, oder keiner ist zu weit weg von der Gnade Gottes, richtig? Wenn er Paulus retten kann, der ein Saulus war, der ein Verfolger war, ein Christenverfolger war und dazu benutzen kann, 13 Briefe im Neuen Testament zu schreiben, ist gewaltig. Ein Christenverfolger wird zu einem Christus-Nachfolger und Gott gebraucht diesen Mann, um 13 Briefe im Neuen Testament zu schreiben. Da soll mir mal einer sagen, also es gibt irgendwie hoffnungslose Fälle oder da gibt es einen Mensch, der zu weit weg ist von der Gnade Gottes. Gibt es nicht. Gott kann aus dem kaputtesten Leben etwas Wunderschönes machen. Das sehen wir anhand des Paulus, wir sehen es anhand von im neuen Land, von Menschen, die in Drogen verstrickt waren. Und wir sehen es auch in unserem eigenen Leben. Und Jesus gibt ihnen die Antwort. Er sagt ihnen sozusagen, was sie brauchen. Sie brauchen Licht in ihrem Leben. Und Jesus ist das Licht der Welt. Er ist nicht nur ein Licht, er ist das Licht. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das wird immer mehr angefeindet, Leute. Da müssen wir uns drauf einstellen. Wenn wir sagen als Christen, es gibt nur einen Weg zu Gott, das ist ziemlich eng. Aber Jesus sagt, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und breit ist der Weg, der zur Verdammnis führt. Und die Pforte, die ist eng, klein. Und das ist die Botschaft der Bibel. Und ich hoffe, dass dieser Vers uns auch wieder so zurückführt zum Evangelium und zu dem, was wir brauchen, auch wir persönlich jeden Tag neu brauchen. Wir brauchen das Licht des Herrn Jesus in unserem Leben, weil Licht heißt Leben. Er will sein Leben durch dich leben. Und das heißt immer wieder neu uns abhängig machen von ihm. Herr, ich brauche dich heute. Ich schaffe das nicht ohne dich. Das will er hören, das brauchen wir. Und das sollen wir ihm auch sagen. Herr, ich brauche dich. Leb du dein Leben durch mich heute. Das ist die Herausforderung. Und das ist das, was die Bibel Nachfolge als Nachfolge beschreibt. Und wie war die Reaktion? Die Zeit ist schon fast um. Wie war die Reaktion der Pharisäer? Sie greifen ihn an. Du legst von dir selbst Zeugnis ab. Wir haben das gesehen in Johannes 5. Aber Jesus konnte das sagen. Warum konnte er das sagen? Warum konnte er sagen, ich bin das Licht der Welt? Weil es stimmt. Es stimmt. Er braucht niemanden, der Fürsprecher ist für ihn. Er ist der Sohn Gottes. Gott Mensch geworden. Und sie, haben wir schon öfter diesen Satz gelesen, im Vers 15, ihr richtet nach dem, wie geht es da in Vers 15? Nach dem Fleisch. Ihr seht das nur, was ihr seht und was ihr sehen wollt. Ihr seid nicht offen für Gottes Reden. Sie wollten nur das sehen, was sie sehen wollten. Das war ihr Problem. Sie sind nicht da durchgedrungen. Und das ist tragisch. Und Jesus spricht hier und geht auf diese Argumente ein. Er versucht ihnen das klarzumachen. Wisst ihr, selbst wenn ich von mir Zeugnis gebe, dann ist mein Zeugnis wahr. Aber ich gehe auf euch ein. Es steht in eurem Gesetz, zwei Zeugen. Ich zeuge von mir und mein Vater zeugt auch von mir. Und wir haben ja auch schon öfter gesagt, die Werke, die Jesus tat, die zeugten auch davon. Die Wunder, die er tat, diese Zeichen, waren ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass das, was Jesus sagt, wahr ist. Was er sagt, das geschieht. 38 Jahre gelähmt. Jesus sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und was macht der Mann? Er steht auf und geht. So einfach. Was Jesus sagt, steht. Kannst du dich felsenfest darauf verlassen. Und er geht auf ihre Argumente ein. Er sagt, nicht nur ich gebe Zeugnis von mir, sondern mein Vater gibt Zeugnis von mir. Vers 18. Auch wieder hier, wo ist dein Vater? Jesus antwortet, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr meinen Vater kennen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und so sehen wir eigentlich durch dieses ganze Gespräch, was er mit diesen Pharisäern, mit den Schriftgelehrten tut, er versucht sie zu gewinnen, aber er stellt auch fest, ihr werdet in euren Sünden sterben. Und wir haben ja auch gesagt, im Kapitel 12 haben wir festgestellt, das war Teil des Planes Gottes, auch wenn das für uns vielleicht schwierig klingt. Ja. Aber wir haben gelesen in Johannes 12, ich lese das ruhig nochmal, weil das wichtig ist, dass wir das verstehen, dass Jesus wusste, er schreibt auch in unserem Text, wenn ich denn erhöht bin, hier spricht er von seiner Kreuzigung. Er wusste, es geht zum Kreuz. Er wusste, dass die Menschen ihn ablehnen werden. Er wusste, dass die Juden ihn ablehnen werden, sein eigenes Volk. Und das hat einen geistlichen Hintergrund. Und der geistliche Hintergrund, den sehen wir in Johannes 12, Vers 37. Obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit, und da hören wir das jetzt, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet, ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, ja, und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Will uns sagen, dass der Plan Gottes über allem stand. Jesus war nicht überrascht, dass die Menschen so reagierten. Er wusste, dass es zum Kreuz geht. Er war auch nicht überrascht, als Judas zu ihm kam und mit einem Kuss verriet. War Jesus nicht, er war traurig. Willst du mich mit einem Kuss verraten? Eine freundschaftliche Geste? Traurig war er, aber nicht überrascht. Jesus wusste von Anfang an, wohin es geht, nämlich zum Kreuz. Und das beinhaltete, dass das Volk ihn in der Masse ablehnte, dass es da Einzelne gab, wie auch Nikodemus, der später dann auch für das Grab mit half und sich als Nachfolger identifizierte, aber es waren nur wenige. Die große, breite Masse hat ihn abgelehnt. Hinweg mit ihm, kreuzigt ihn. Aber das war Plan Gottes. Es war der Plan Gottes, dass wir Rettung erfahren. Und das ist gewaltig. Und wisst ihr, wenn die Schriftgelehrten, die sich nun gut auskannten in der Schrift und auch die Prophetien kannten über den Herrn Jesus, wir haben eine heute schon gehört, übrigens, als Jesus mit ihnen sprach, wurde er oft, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Ne? Können wir uns erinnern an diesen Satz? Jesus wurde nicht in Nazareth geboren. Hätten sie geprüft und mal geforscht in den Schriften, hätten sie festgestellt und auch im Leben von Herrn Jesus, von dem Herrn Jesus, dass er in Bethlehem geboren wurde. Das haben sie aber gar nicht gemacht. Sie haben ihn pauschal abgelehnt. Sie haben gesagt, was kann denn da aus Nazareth kommen? Du bist doch aus Nazareth. Da kommst du her. Nee. Hätten sie mal geforscht und in die Schrift hineingeschaut und geguckt, wie verhält sich das eigentlich mit dem Herrn Jesus, dann hätten sie entdecken müssen, dass es stimmt, dass dieser Messias da war. Und einer der Textstellen, die sehr bekannt sind, ist Jesaja Kapitel 9. Wo in Vers 1 gesagt wird, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hier ist der Zustand des Menschen beschrieben, Finsternis, Dunkelheit, Verlorenheit, ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Wer war das? Wer war dieses Licht? Jesus. Und dann heißt es weiter, du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie die Beute verteilen. Und dann wird das erklärt, wer dieses Licht ist in Kapitel 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Ein Kind wird uns geboren und er wird genannt Immanuel, Gott mit uns. Jesaja 7, 14. Starker Gott. Hätten sie das geprüft, hätten sie das gesehen, hätten sie es gelesen und sich damit auseinandergesetzt und es an sich herangelassen, hätten sie zum Schluss kommen müssen, dieser Jesus, der ist der Messias. Aber sie wollten nicht. Matthäus 24, wie habe ich euch versucht zu versammeln wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Und das sehen wir hier in unserem Text. Und Jesus sagt ihnen ganz klar, was ihr Problem ist und auch die Konsequenz ihrer Entscheidung. Wenn ihr das nicht glaubt, werdet ihr in euren Sünden sterben. Ihr werdet das bekommen, was ihr wolltet. So einfach. Der Sünde Sold ist der Tod. Und das ist gerecht vor Gott. Sie haben ohne Gott gelebt, sie gehen auch ohne Gott in die Ewigkeit. Aber es ist nicht, weil Gott es wollte, sondern weil sie es wollten. Sie wollten nicht. Wir sehen in unserem Text, wie verblendet der Mensch zur Wahrheit ist. Sie verstanden es nicht, als er von seinem Vater redet in Vers 27. Sie verstanden es nicht. Sie konnten es nicht verstehen. Und so war es auch bei uns. Wenn Gott nicht in seiner Gnade uns hilft zu verstehen, wenn Gott nicht eingreift und es Licht werden lässt in unserem Leben, bleiben wir blind. Aber das Schöne ist, dass Gott das in seiner Gnade tut. Er lässt es Licht werden in unserem Leben. Er öffnet uns die Augen. Und wir dürfen erkennen, das ist Gnade. Und am Ende unseres Textes, unsere Zeit ist um, aber am Ende unseres Textes gibt es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer in dieser Misere, in der sich das Volk Israel gerade befindet. Da heißt es, in Vers 30, Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Und wir würden alle sagen, Halleluja. Wunderbar. Es gibt doch noch ein paar, die irgendwie glauben. Leider muss ich euch ein bisschen enttäuschen, da müsst ihr aber auf die nächste Predigt warten. Weil dieser Glaube war sehr wackelig und sehr mit Vorsicht zu genießen. Muss man einfach sagen. Aber für uns heute Morgen, was nehmen wir mit? Was können wir heute mitnehmen? Gott ist Licht und er ist Leben. Und willst du Licht und Leben in dein Leben, dann brauchst du Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Und das beinhaltet, dass wir unsere Schuld und Sünde, das ist alles, was wir haben. Du kannst vor Gott nichts bringen. Das Einzige, was er von dir haben will, ist deine Schuld und Sünde. Dafür hat Jesus bezahlt, dass wir sie ihm bringen. Und dann im Glauben annehmen, dass er für uns, für mich bezahlt hat, am Kreuz. Und dann wird es Licht in deinem Leben. Du fängst an zu leben. Und auf der anderen Seite ist aber auch diese Wahrheit verbunden damit, dass wer das nicht glaubt, für den wartet der Tod, der ewige Tod. Und das kann man sich nicht vorstellen. Die Bibel beschreibt das in Worten und in Bildern, wie der Ort aussieht, wo ein Mensch hingeht, der ohne Gott in die Ewigkeit geht. Es ist grausam. Kein Licht, keine Hoffnung, Leid ohne Ende. Und da will keiner hin. Auch wenn es heute in der Welt so dargestellt wird, ach, die Hölle ist ein schöner Ort, da sind meine Kumpels, da können wir dann schön feiern. Ist schön warm immer. Fehlinformation. Das ewige Pein, ewiges Leid, das kann man sich nicht vorstellen. Und Jesus ist derjenige, der am meisten über die Hölle spricht. Sie ist Realität. Aber er will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Deswegen gehen wir auf die Straßen, deswegen erzählen wir Menschen von Jesus, dass es Hoffnung gibt. Ein Weg raus aus diesem Elend. Und ich hoffe, dass uns das heute wieder neu bewegt. Weil es Jesus bewegt. Es bewegt Gott. Deswegen haben wir das heute gelesen und setzen uns damit auseinander. Und auf der anderen Seite dürfen wir, die wir diese Gnade erfahren haben, jubeln. Und uns freuen. Wir haben vorhin gesungen in dem einen Lied und ich muss mal schmunzeln, wenn ich dann so in die Reihen gucke. Ja? Wenn wir von der Freude singen, wie wenig wir davon ausstrahlen. Warum haben wir nicht Grund zur Freude? Können wir das auch ausdrücken? Ich habe gestern im Altenheim gepredigt und habe über Johannes, über Psalm 19 gepredigt. Dass die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und dann wird die Sonne vom Aufgang, wie die Natur die Größe Gottes widerspiegelt. Und dann habe ich das versucht mit den älteren Leuten, Demenz und schwer krank und die lagen da alle vor mir, habe ich das versucht irgendwie darzustellen. Nonverbale Kommunikation habe ich das genannt. Und dann habe ich versucht, sie mitzunehmen, dass auch ohne Worte Gott zu uns redet, durch die Schöpfung. Und dann habe ich gesagt, wenn ich so mache, was könnte das bedeuten? Da hat die eine gesagt, dich juckt es. Ja, kann es auch sein, dass es mich gerade juckt. Oder wenn ich so mache oder so mache oder so mache, dann haben sie gesagt, das heißt komm. Ich habe kein Wort gesagt, aber die wussten genau, worum es geht. Ich habe versucht, das irgendwie ihnen klar zu machen, dass Gott redet, auch ohne Worte. Aber ich habe auch gesagt, selbst wenn wir all das wüssten, dass Gott alles geschaffen hat, wenn nicht Gott zu uns redet, wüssten wir nicht, wie wir in Verbindung mit diesem Gott kommen. Richtig? Und der zweite Teil im Psalm 19 spricht von der Bibel. Der erste Teil, wo Gott redet zu allen Menschen durch die Schöpfung. Jeder kann ihn erkennen in der Schöpfung. Aber das würde nicht reichen, dass wir in Beziehung treten können mit ihm. Dazu brauchen wir das Wort Gottes. Da wird uns der Weg zu Gott offenbart. Das habe ich den Menschen gestern versucht, die kurz vor ihrem Ende stehen, zu sagen. Und Gott weiß, was da durchdringt. Keine Ahnung. Und das ist dramatisch, wenn Menschen so weit in ihrem Leben gekommen sind und diesen Jesus nicht kennengelernt haben und kurz vor ihrem Tod stehen und es nicht mehr, vielleicht nicht mehr aufnehmen können. Und wir, die wir die Gnade erfahren haben, dürfen uns freuen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese frohmachende Botschaft, aber auch diese ernste Botschaft, die uns in deinem Wort immer wieder begegnet. Und Herr, jeder von uns muss diese Frage in seinem Leben beantworten: Wo stehe ich in der Beziehung zu dir? Und so möchte ich dich bitten, dass jeder von uns hier heute Morgen das auch von ganzem Herzen sagen kann: Jesus ist mein Retter, mein Heiland, mein König. Er hat meine Schuld und Sünde vergeben. Und ich weiß, wohin ich gehe. So wie Jesus sagt, ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Und Herr, wir wissen, woher wir gekommen sind, aber wir wissen auch, wir haben jetzt eine herrliche Zukunft bei dir. Mögest du in deiner Gnade das schenken, dass jeder hier heute Morgen das sagen kann aus vollem Herzen und weiß, dass du der Retter bist, der König. In Jesu Namen. Amen.